Die Erde bebt und eine Welt geht unter. Die alte Welt der autoritären, diktatorischen Sowjetunion zerfällt und entlässt Menschen in eine Zeit, die alles, was war, in Frage stellt. Was hat die Vergangenheit der Sowjetunion mit den Menschen, die dort aufgewachsen sind, gemacht? Das ist eine der Fragen, die Sascha Mariana Salzmann im Roman »Im Menschen muss alles herrlich sein« stellt. Sascha Salzmann ist im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Im Menschen muss alles herrlich sein, das ist ein Zitat von Anton Tschechow aus seinem Drama Onkel Vanya. Im Menschen muss alles herrlich sein meint, dass im Sowjetkommunismus alles stimmen musste, von den Äußerlichkeiten bis hin zum letzten Winkel des Bewusstseins. Dieses Zitat stammt aus ihrer eigenen Übersetzung aus dem Drama Onkel Vanya. Ursprünglich wurde das eher mit schön, also an einem Menschen muss alles schön sein, übersetzt. Warum wählen Sie das Wort herrlich in Ihrer Übersetzung?
Was für eine schöne Frage. Weil herrlich so zweigesichtig ist. Es klingt melodisch, der Titel funktioniert ganz gut, aber in herrlich steckt auch Herr drin. Also wohl der Herr, als auch man könnte auch an das Herr denken. Das doppelte R macht das auch ein bisschen gruselig. Und es hat so einen bitteren Beigeschmack. Natürlich, wie Sie gerade sagten, die Redensart war eine Doktrin, eine grausame Doktrin, und der Satz verführt aber dazu zu schmunzeln, zu denken, ach was, wie schön, ja sicher, wir können ja auch alle herrlich sein. Also ich spiele quasi mit beiden Interpretationen gleichzeitig.
Also das Herr, also das Männliche spielt da schon eine Rolle auch bei diesem herrlich?
Ja, für mich schon, ja.
Warum?
Erstens, weil es drinsteckt und weil das Wort herrlich einfach so seltsam zu gebrauchen ist. Es ist irgendwie vom Klang her ein ungewöhnliches Wort. Ich würde es so, glaube ich, gar nicht benutzen. Seit ich den Titel gesetzt habe, benutze ich es und merke selber, dass es mir seltsam über die Lippen kommt. Aber ich glaube, dass der Herr da drin steckt und dass das Militärische irgendwie auch mitklingt, zumindest jetzt einfach nur vom Klang, jetzt nicht von der Schreibweise. Es ist etwas Emotionales und etwas Subjektives, und da ich so an Sprache rangehe, ist es bei mir so hängen geblieben.
Ihr Roman spielt in zwei Zeitebenen, in den 70er Jahren der Sowjetunion, in der heutigen Ukraine und 2017, also quasi in der Jetztzeit. Da lassen Sie zwei Welten natürlich aufeinanderprallen, die Sowjetdiktatur und die Welt nach der Perestroika. Die Perestroika bezeichnen Sie in Ihrem Roman als Fleischwolfzeit. Warum das?
Ja, das ist mein Bild für das, wo meine Familie und ich herkommen. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich natürlich beruflich auch erstmal über Worte nachdenken. Erstmal über den Klang, wie wir gerade im Titel gesehen haben, aber auch, was machen Worte mit uns? Worte, die wir ganz normal gebrauchen. In meiner Muttersprache, im Russischen, ist es so, dass man für das Land, aus dem wir kommen, die Sowjetunion, das Land, das es nicht mehr gibt, Savok gesagt hat. Savok bedeutet Kerblech. Eine Schaufel, auf die der ganze Unrat der Geschichte gekehrt wird. Und wahrscheinlich, rein linguistisch, kommt es von sowjetischer Okkupation und dann die Abkürzung Savok. Das ist aber nicht das, was man meint, wenn man sagt, ich komme aus Savok. Also ich komme quasi aus dem Unrat der Geschichte. Und ich muss darüber nachdenken, was es wohl mit Menschen macht, das ständig über sich zu sagen. Und zwar relativ normal, es ist wirklich geläufig. Es ist nichts, was irgendwie kritisch angemerkt wird. Das ist wie ein Synonym für die Sowjetunion. Und ich dachte, Leute, das stimmt nicht als Metapher. Es ist kein Kerblech, aus dem wir kommen. Und dann habe ich nach einer eigenen Metapher gesucht. Ich habe mir die Perestroika-Jahre, die Zeit von Gorbatschow, ziemlich genau angeschaut und was sie mit Menschen gemacht hat. Und das ist mein Urteil. Das, was mit Menschen passiert ist, sie wurden durch einen Fleischwolf gedrückt. Und vielleicht ist es wichtig, dazu zu sagen, ich glaube nicht, dass ein Mensch, ein Bösewicht das getan hat. Es war wirklich die schwere Hand der Geschichte, die diese Menschen durch den Fleischwolf gedreht hat.
Und das macht ja auch einiges mit dem Selbstbewusstsein. Wenn einem das bewusst wird, dass man während seiner Kindheit und Jugend durch einen Fleischwolf gedreht worden ist.
Ja, absolut. Ich meine, ich gehe davon aus, dass eine Strategie ist, zu der man aufgreift, wenn man solche existenziellen Nöte erfahren hat, dass man einfach nicht darüber nachdenkt und nicht über Metaphern nachdenkt und einfach verdrängt. Eine Figur in meinem Roman, Tatjana, sagt, wenn man schreit, es ist eine Ungerechtigkeit, heißt es immer noch, dass man an Gerechtigkeit glaubt. Und ich glaube, das braucht man zum Überleben. Insofern erzählt man sich ja selbst sehr selten als Verlierer. Man sagt nur, ich habe Pech gehabt.
Vier Frauen, zwei Generationen stehen in ihrem Roman im Mittelpunkt. Mit Lena fängt alles an. Sie hat sich nach der Perestroika in der Ukraine viel erarbeitet. Sie ist Ärztin für Geschlechtskrankheiten, also anerkannte Akademikerin. Und doch geht sie dann in den Westen nach Deutschland. Warum tut sie das denn?
Ich glaube, dass solche Entscheidungen nie eindeutig fallen. Und ich bezweifle auch, dass Leute wirklich ganz freiwillig und ganz froh gehen. Im Fall von Lena ist es so, dass sie tatsächlich nichts zu befürchten hat. Sie muss es nur aushalten, dass anderen Schlimmes passiert ist, die Verlierer der Geschichte eben durch diesen Fleischwolf gedreht werden, während sie als Ärztin tatsächlich prosperierend lebt. Sie kriegt viele Bestechungsgelder, Bestechungsgeschenke. Die neu erklärten Businessmänner der neu gegründeten Ukraine feiern sie, laden sie ein. Sie hat ein gutes Leben. Sie verliebt sich, wie das so oft so ist, in den Falschen. Versucht sich aber trotzdem irgendwie zurechtzufinden in dieser Welt, die sie überhaupt nicht vorhat zu verlassen. Und man muss halt wissen, dass sie aus einer armen Familie stammt und ihre Mutter früh verstorben ist. Sie ist Ärztin geworden, weil sie dachte, sie kann ihre Mutter retten. Ihre Mutter stirbt, bevor sie ihr Diplom bekommt, und sie wechselt die Fachrichtung, wie sie gerade sagten, von Neurologie zu Geschlechtskrankheiten. Dann eben in den 90er Jahren erkrankt ihr Kind. Und ihr ist klar, sie kann niemanden retten. Wenn es keine Medikamente gibt, gibt es sie einfach nicht. Das ist eine der Initialzündungen zu gehen. Dazwischen passiert ja noch ziemlich, ziemlich viel.
Sie haben gerade interessanterweise gesagt, die Menschen haben den Glauben an eine bessere Welt nie verloren, trotz allem, was ihnen passiert ist. Eine Schlüsselszene für Lena in ihrem Roman ist die Szene, in der Lena erfährt, dass es nicht ihre Kenntnisse und ihr Können waren, die ihr das Medizinstudium und die bestandene Aufnahmeprüfung ermöglicht haben, sondern die Korruption gewissermaßen, die gute Verbindung zum Chefarzt. Als sie das erfährt, hat sie das Gefühl, jemand hätte ihr, so schreiben sie das, in den Mund gespuckt. Wäre es da nicht besser, gleich an den bärtigen Mann mit den zwei erhobenen Fingern, mit dem lethargischen Blick zu glauben und daran, dass er die Probleme der Welt schon lösen würde, denkt sie. Was bedeutet diese Erkenntnis für Lena?
Wenn man in so einem atheistischen Land aufwächst wie der Sowjetunion und Religion als etwas sehr Exotisches empfindet, muss man ja an irgendetwas anderes glauben, eine bestimmte Struktur. Die sozialistische Doktrin war, das ist ja das, was die Redensart im Menschen muss alles herrlich sein bedeutet, tu dein Bestes und dann wird es schon. Und sie tut ihr Bestes, sie ist Klassenbeste, sie ist sehr fleißig und es hilft nicht, sie kriegt keinen Studienplatz, weil alle anderen einen anderen Weg gehen. Also muss auch ihre Mutter einen anderen Weg gehen und eben über Bestechung Lena einen Studienplatz besorgen. Und an diesem Punkt der Geschichte fällt Lena auf, dass es vielleicht besser ist, gottgläubig zu sein, als an einen Staat zu glauben, der einen die ganze Zeit hängen lässt.
Diesen Gedanken verfolgt sie dann nicht weiter. Also sie wird ja nicht gottgläubig.
Nein, weil das zu fremd ist. Also wenn es dafür keine Geschichte gibt, keine Kultur gibt, seit Generationen ist es verpönt, in die Kirche zu gehen oder gar überhaupt an die Kirche zu denken. Das ist, wissen Sie, warum auch so interessant, weil das heutige Russland und die heutige Ukraine ja so gläubige Staaten sind. Und für mich ist das sehr verwirrend vielleicht, weil ich in einem atheistischen Land geboren bin und plötzlich tragen alle Kreuze, bekreuzigen sich, bekennen sich zu Jesus. Das ist aber noch keine Generation her, dass alle das für abwegig hielten.
Also der postsowjetische Mensch, der in der Ukraine oder in der Sowjetunion aufgewachsen ist, das haben Sie gerade gesagt, der hat Gott gar nicht kennengelernt, da hat Gott keine Rolle gespielt, das gab es nicht. Woran glaubt denn der postsowjetische Mensch? Sie sagten, jetzt plötzlich hängt er sich die Kreuze um, jedenfalls in bestimmten Biotopen. Aber woran glaubt er denn?
Naja, ich kann natürlich nicht für den postsowjetischen Menschen sprechen. Also wenn man sich die ehemalige Sowjetunion anschaut, das waren 11 Zeitzonen, da kann man wahrscheinlich noch nicht mal für eine Stadt genau sagen, was da passiert ist. Ich kann vielleicht ein bisschen über das, was wir den Homo Sovieticus nennen, den Post-Sowjet-Mensch in Deutschland sagen, aber auch nicht, weil ich denke, ich habe ein Urteil zu fällen über dieses Biotop, zu dem ich gehöre, sondern einfach nur meine Beobachtung. Der Roman basiert auf Interviews, die ich geführt habe. Es waren Interviews mit ausschließlich Frauen. Ich habe mich nicht gefragt, woran die glauben oder nicht glauben, aber ich habe mich gefragt, was ist anders in unserem Denken? Was ist anders in meinem Denken, wenn ich mich mit diesen Frauen vergleiche? Ich glaube, wenn man gar keine Absicherung kennt, wenn man weiß, dass jede staatliche Struktur jederzeit fallen kann oder einfallen lassen kann, wenn es wirklich keine Sicherheit gibt, greifen natürlich manche tatsächlich zum Glauben und meinen es ernst. Also ich will das überhaupt nicht verballhornen. Ich kann mir durchaus vorstellen, ich kenne auch eine meiner Protagonistinnen, der Interviewprotagonistinnen, ist wirklich eine gläubige Frau und da ist nichts künstlich an den Haaren herbeigezogen, da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, das andere ist so ein Verharren in Ungläubigkeit allem und allen gegenüber. Das ist jetzt vielleicht ein Gedankensprung, aber wenn ich mir heute anschaue, die Skepsis gegenüber staatlichen Verordnungen, und wir haben das in der Pandemie sehr schmerzhaft erlebt, hat, glaube ich, durchaus was damit zu tun, dass man dem Staat misstraut, weil warum sollte man ihm glauben, er hat so viele Generationen auf dem Gewissen. Also in den neuen Bundesländern sehen wir das natürlich durchaus, auch im Westen. Die Leute sagen immer wieder, irgendwas stimmt nicht. Das heißt, sie haben Vertrauen nicht gelernt und das ist ja so essentiell wichtig, oder? Ich meine, gerade wissen wir ja jetzt aus der psychotherapeutischen Forschung, wie wichtig es ist, am Anfang Vertrauen zu lernen, um später darauf zugreifen zu können. Wenn man das quasi als Kind nicht hatte, warum sollte man jetzt plötzlich ein Vertrauen entwickeln? Und ob das jetzt ein Vertrauen in den Staat ist oder an Gott, ist dann fast vielleicht zweitrangig.
Also dass dieses Urvertrauen nie vermittelt worden ist, vielleicht auch nicht in der Kindheit nicht einmal, und dass man deswegen gegenüber allem skeptisch ist. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, wenn man gar nicht Gott und Glauben kennengelernt hat, wenn es Religion in der Form nicht gegeben hat, kann da nicht auch irgendwann eine gewisse Neugierde entstehen und zu gucken, was ist das eigentlich für eine Welt?
Also ich habe ja versucht zu recherchieren, wie war das eigentlich mit der Religion und wie war das mit den Verboten, weil es gab ja durchaus Gotteshäuser, die wurden ja nicht abgerissen, und auch Synagogen hat es gegeben. Es war sehr verwirrend, weil irgendwie die staatliche Doktrin dem widersprach, was tatsächlich dann gelebt wurde. Und ich glaube, auf dem Land waren die Leute schon immer viel gläubiger als in den Großstädten. Also es gibt ja irgendwie so ein klischeebehaftes Bild der älteren Frau aus der russischen Peripherie oder ukrainischen Peripherie, die sich immer wieder bekreuzigt. Die hat es natürlich auch im Sozialismus gegeben. Und ich glaube, die haben in Ruhe und Frieden ihren Glauben gelebt, ohne auch anzuecken. Das hat ihnen Frieden gegeben oder die haben auch einfach andere Realitäten leben können. Vielleicht das Spannendste, was ich erlebt habe im Zuge der Interviews, die ich für den Roman geführt habe, war, als die Frauen, die ich interviewt habe, weil viele kannten sich, angefangen haben, miteinander zu sprechen darüber, dass ich sie eben interviewe. Und die haben festgestellt, dass sie sehr unterschiedliche Leben gelebt haben in einem Land, von dem es hieß, es gibt nur einen Weg. Und ich glaube, so war das auch mit dem Glauben. Man ging davon aus, dass niemand glaubt, aber was wissen wir schon?
Sie haben erzählt, dass Sie in diesen Interviews viele Dinge erfahren haben, die Sie einfach nicht wussten. Zum Beispiel auch, dass es ein atheistisches Judentum gegeben hat. Das ist ja erstaunlich. Wie funktioniert denn das?
Naja, das habe ich tatsächlich nicht erfahren, sondern das lebe ich ja. Das muss ich nicht erfahren. So bin ich geboren. Meine Nationalität ist jüdisch und ich bin Atheist. Und das funktioniert so, dass es einfach anders in der Sowjetunion oder im heutigen Russland, Ukraine, als im Westen. Und deswegen stößt man immer wieder auf Missverständnisse oder eine Unkenntnis. Es ist so, dass wenn man in der Sowjetunion geboren ist, kriegt man eine Geburtsurkunde. Und da steht, Artikel 5 ist die Nationalität und dort steht bei mir jüdisch. Da, wo ich herkomme, aus diesem multinationalen Staat, war das einfach eine Nationalität wie alles andere auch, wie Tscherkessen, wie Tschetschenen, wie Ukrainer. Es war völlig selbstverständlich, es hat nur bedingt was mit Glauben zu tun. Also Glauben ist wie ein Teil unserer Kultur. Zu Jüdischsein gehört natürlich eine Sprache, bei uns wurde viel Jiddisch gesprochen. Zum Jüdischsein gehört natürlich die Literatinnen, der Humor, das Essen, also das, was jede Kultur ja ausmacht, richtig? Und als wir dann nach Deutschland übersiedelten und Leute davon ausgingen, dass wir gläubig sind, war das für mich sehr ulkig, weil ich überhaupt das nicht zusammengebracht habe. Ich komme halt eben aus einem Land, wo es noch nicht mal den Artikel für Glauben gab auf der Geburtsurkunde.
Wenn man jüdisch ist, gehört man zu einer Glaubensgemeinschaft und macht deswegen diese Dinge, auch diese kulturellen Dinge, die Sie beschrieben haben. Kann man denn dieses Verhalten auch einfach machen, ohne zu glauben, ohne zu dieser Glaubensgemeinschaft der Gläubigen zu gehören?
Laut den letzten Studien leben 90% der Jüdinnen und Juden in Deutschland eben nicht nach der Halacha. Also ja, es ist möglich. Ich denke andersrum. Es ist nämlich so, dass die Religion zu einer Kultur oder zu einem Volk dazugehört und nicht andersrum. Das Volk kommt nicht aus der Religion. Also führe mein Volk aus Ägypten, aus der Wüste, führe mein Volk aus der Wüste, ist natürlich auch eine Glaubensgemeinschaft, aber das ist nur ein Teil von dem, was ein Volk ausmacht. Und ich glaube, das kann man für jedes Volk sagen. Und natürlich im Fall von Judentum und jüdisch sein gehört es so sehr zusammen, dass es vor allem Leuten im globalen Norden schwerfällt, das auseinanderzudenken. Aber ich meine, es gibt alle möglichen Jüdinnen und Juden und das macht diese Kultur so spannend, weil wir schwer zu definieren sind. Wir haben alle Hautfarben, wir haben alle Augenfarben, wir können so oder so aussehen, wir sind sephardisch, wir sind misrachisch, wir können schwarz sein, aschkenasisch. Ich glaube, das, was uns verbindet, ist sehr, sehr divers, deswegen schwer lesbar, deswegen sind Leute oft bisschen verdutzt, wenn sie versuchen zu verstehen, was soll denn das eigentlich sein? Aber es ist, wie gesagt, nur bedingt an Religion gebunden und in vielen, vielen Ländern ist es viel klarer als in Deutschland. Das hat natürlich was mit der Geschichte zu tun. Das Judentum, was auf deutschem Boden heute gelebt wird, ist eingeschränkter und restriktiver aufgrund von der Geschichte. Es sind einfach viel zu viele von uns weg.
Aber zum Judentum, oder vielleicht ist es auch ein Klischee, denke ich, gehört immer dieses Zweifeln dazu, dieses Fragenstellen.
Das stimmt, das ist kein Klischee, das stimmt.
Man zweifelt, aber Sie sagen so entschlossen, ich bin Atheistin, das ist für Sie dann zweifelsfrei?
Ja, Atheismus ist ja auch eine Religion. Ich frage mich ab und zu, woran ich glaube, und ich habe halt keine, es ist mir nie mitgegeben worden. Insofern habe ich nicht das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie in meinen Wurzeln nach etwas suchen. Ich komme aus einer sehr kommunistisch eingestellten Familie, also meine Urgroßeltern, die noch Jiddisch gesprochen haben, waren überzeugte Kommunistinnen und überzeugte Jüdinnen. Und für die gehörte das zusammen. Sie haben im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der Partisanen gekämpft. Das war unser jüdisches Selbstbewusstsein. Insofern habe ich nichts, wo ich sagen kann, okay, aber vielleicht irgendwer in meiner Familie hat etwas geglaubt und da möchte ich hin zurück. Das wäre sehr künstlich, das so herzustellen. Ich glaube, dass mein Glaube an bestimmte Dinge in der Welt einfach an keine staatliche Institution gebunden ist. Und ich kann sehr gut damit leben, ohne es ganz genau festzuhalten.
Wenn man sagt, Glaube sei auch sowas wie ein Sicherheitsnetzwerk, in das man sich fallen kann, wenn es einem ganz schlecht geht oder wenn man in einer Krise ist, ist dann für Sie vielleicht so eine Art Sicherheitsnetzwerk die Literatur?
Oh, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich wünschte, ich könnte sie bejahen. Aber Literatur ist für mich eher Kontrollverlust, also nicht unbedingt Sicherheit. Mir geht es darum, dass ich beim Lesen ja vergessen möchte, wo ich bin und wer ich bin und mich komplett dem hingeben, was ich nicht kenne, weil deswegen lese ich Bücher. Ich möchte gerne etwas erfahren, was ich noch nicht weiß. Beim Schreiben ist es tatsächlich ähnlich. Ich plane auch nicht, bevor ich mich hinsetze an den Schreibtisch, sondern ich begebe mich an diesen Ort des Schreibens und gucke, was passiert.
Aber die Kunst, wenn wir den Begriff etwas weiter fassen, kann Kunst vielleicht das Leben stabilisieren?
Ja, ich meine, ich glaube, dass das sinnstiftend ist oder sein kann. Natürlich kann es für Leute ihr Leben bedeuten. Und ich glaube, dass Kunst einfach so sehr zu unserer Welt gehört, dass wir auch da Schwierigkeiten haben, es genau zu definieren, was ist es eigentlich für Leute. Für mich ist es natürlich einfach mein Kompass. Das ist das, wonach ich mich richte.
Was heißt das?
Schreiben kommt zuerst und alles andere danach.
Es gibt nie fassbare Wirklichkeiten. Sie zitieren in Ihrem Roman die Heisenbergsche Unschärfe-Relation, ein Gesetz aus der Physik. Je näher man eine Eigenschaft des Quantenobjekts bestimmen kann, desto ungewisser werden die anderen. Es bleibt dann nur der Wunsch, dass sich etwas als Ganzes begreifen und benennen lässt. Als Wunsch. Das denkt Nina, die Ich-Erzählerin im zweiten Teil ihres Romans. Hat sie recht?
Heisenberg hat mit Sicherheit recht. Heisenberg konnte noch nicht mal von Einstein widerlegt werden. Und das finde ich halt total toll. Ich glaube, deswegen bin ich so hängen geblieben an der heisenbergischen Theorie. Nämlich, wir haben ja den Wunsch, dieses eine genaue Göttliche zu bestimmen, zu sagen, so ist es. Und danach hat ja Albert Einstein gesucht, hat gesagt, ich will diese ultimative Formel, die ist verifizierbar, die ist benennbar. Er hat sogar, glaube ich, von der göttlichen Formel gesprochen. Und wenn wir das haben, können wir alles erklären. Und dann kam Heisenberg und meinte, nee, sorry, ich glaube, es hängt immer vom Betrachter ab. Und er konnte es nachweisen, er konnte es physikalisch nachweisen. Das heißt nicht philosophisch, nicht argumentativ, sondern er hat physikalische Untersuchungen gemacht und gezeigt, das Ergebnis ist immer ein anderes, je nachdem, wer wann unter welchen Umständen dieses Experiment vollführt. Und Einstein war extrem erbost, dass er das nicht widerlegen konnte. Und das hat mich natürlich interessiert. Es ist auch mein Empfinden zur Welt. Ich würde gerne an diese eine Wahrheit glauben oder an diese eine Aussage, aber dafür wissen wir zu viel. Wir wissen, es hängt immer davon ab, wer welche Worte wählt, zu welchem Zeitpunkt der Geschichte.
Das kann auch einsam machen. Einsamkeit gibt es wohl immer im Plural, heißt es auch in Ihrem Roman.
Ja, Einsamkeit gibt es wohl immer im Plural. Das sagt Nina, eine meiner Protagonistinnen. Ja, ich glaube, es gibt so diese Erfahrung, dass wenn man versteht, alles ist auch subjektiv, nicht nur. Ich glaube absolut an Wahrheiten, ich glaube sehr an Wissenschaft. Es ist nicht so, dass ich sage, alles ist relativ, um Gottes Willen. Aber ich glaube, dass wenn man versteht, irgendwie ist das, was ich sehe, nur für mich sichtbar. Natürlich ist das ein Gefühl der Einsamkeit auch. Und das bedeutet, jemand neben dir sieht auch etwas, was du nicht siehst.
Aber wir können doch versuchen, uns anzunähern, oder?
Das müssen wir. Das ist die Poetologie des Trotzdem. Ich meine, ich bin ja tatsächlich sehr bemüht um diesen intergenerationalen Dialog. Ich versuche in diesem Roman deswegen auch zwei Generationen aufeinandertreffen zu lassen, in allen ihren Schwierigkeiten, in allen ihren Konflikten. Weil ich glaube, der Versuch, sich anzuschauen und der Versuch, sich anzuschauen, was die andere Person eigentlich wahrnimmt, lohnt sich immer. Und wahrscheinlich sind wir auch deswegen hier. Wahrscheinlich ist das viel mehr sinnstiftend, als in dieser kompletten Einsamkeit, in diesem kompletten Individualismus unterzugehen. Um jetzt konkret beim Buch zu bleiben, es ist ja so, dass die Mütter die Sowjetunion erlebt haben und die Töchter eben einfach in Deutschland groß werden und nicht wissen, was die Mütter erlebt haben können. Und die Frage ist, wollen wir es wissen? Können wir es ertragen, das zu wissen? Und können wir den Müttern unsere eigene Realität vermitteln? Das ist, glaube ich, übrigens eine universelle Frage. Das muss nicht unbedingt was mit Migration zu tun haben.
Hat aber was mit Erinnerung zu tun. Denn je mehr Mütter wir fragen, je unterschiedliche Wahrheiten bekommen wir auch, denn jeder erinnert sich da anders und verfälscht auch andauernd die Erinnerung, oder?
Ja, ich meine, ich denke viel über Erinnerung nach. Mich interessiert das, das war ja bei meinem Debütroman schon so, da war Erinnerung die geheime Protagonistin. Ich würde mir ja so wünschen, dass Erinnerung tatsächlich so ein Ordner ist auf dem Bildschirm meines Computers, in den ich so zweimal klicke und dann kommt dieses eine Bild und dann denke ich, ah ja, so war das. Aber so ist es nicht. Wie Sie sagen, ne? Erinnerung ist einer ständigen Metamorphose unterzogen und das Bild wird immer anders verfälscht. Ja, wer kann schon sagen, wie es wirklich war? Ich glaube, wir müssen damit leben, dass unsere Aussagen nie ganz, ganz richtig sein können. Ich meine, es lohnt sich trotzdem zu fragen. Wie gesagt, ich glaube auch an Fakten. Also was hast du im Krieg getan? Das ist eine wichtige Frage und darauf gibt es klare Antworten. Da muss man jetzt irgendwie nicht ausweichen und sagen, ah, naja, weißt du, mal das, mal dies. Und dann gibt es diese subjektive persönliche Erfahrung. Was macht man mit der? Zuhören. Ich glaube, zuhören ist immer gut.
Aber alles das ist ganz schön anstrengend, oder?
Und alles andere wäre falsch, oder?
Das stimmt, da haben Sie recht. Vielen Dank, Sascha Salzmann. Einsamkeit gibt es wohl immer im Plural. Das ist ein Satz aus dem Roman Im Menschen muss alles herrlich sein. Ergreifend und voller Empathie nähert sich Sascha Salzmann den Menschen an, die in einer Diktatur aufgewachsen sind, die den Umbruch erleben und die sich in die neue, ganz andere Welt erst hineinkämpfen müssen. Der Roman Im Menschen muss alles herrlich sein ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch hat 380 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank.
Danke Ihnen.